Finance al dente, der Finanzpodcast der DWS. Ciao Finanzragazzi, ciao Enzo. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Hi Jacqueline.
Ich habe wieder den Zettel total voll mit Themen. Also ich hoffe, wir kommen durch. Wahrscheinlich reicht das für zwei Podcasts. Ich möchte mit dir sprechen über den CIO, der stattgefunden hat. Wir müssen schon wieder oder immer noch über die Zölle und die USA reden. Und ich finde aber, wir sollten auch unbedingt mal nach Europa und nach Deutschland blicken und da über die Wachstumsaussichten reden und warum das auch nicht nur für Aktien, sondern auch für Anleihen interessant werden kann. Stichwort 60 Milliarden Euro. Und außerdem, kleiner Spoiler, wir reden auch noch über deinen Ausflug nach Polen, wo du einen Roundtable zum Thema Investieren oder Investments in Europa begleitet hast im Rahmen der EU Industry Days. Und Polen hat ja auch noch die Ratspräsidentschaft bis Juli. Richtig. Deshalb waren die ja auch der Host. Da, ne? Gut, ich hatte es in der letzten Folge angekündigt, dass, bis wir uns wieder sehen, der reguläre CIO Day stattfindet. Sprich, ihr kommt einmal im Quartal zusammen, alle Experten weltweit treffen sich aus unserer Firma und ihr redet über eure Prognosen, ihr redet über den House View. Du sitzt da als Italiener gelassen in der Mitte oder flippst du da auch mal aus?
Also ich eher weniger, aber interessanterweise bin ich als Südländer der mit den wenigsten Emotionen bei diesen Diskussionen. Das war aber eigentlich vergleichsweise ruhiger. Also wir haben eigentlich eine viel größere Diskussion erwartet. Wir haben über ein, zwei Themen sehr stark diskutiert, unter anderem Wachstum und Inflationszahlen, also so diese Basis, viel darüber geredet. Aber müssen wir nicht sozusagen diese Unsicherheiten über Trump noch viel stärker in unseren Prognosen aufnehmen? Wir sind aber zu dem Schluss gekommen, und da können wir gleich nochmal drüber reden, dass wir am Ende glauben, dass es so einen Ausgleichsfaktor gibt und dass die schlimmsten Instinkte bei Trump immer noch in Zaum gehalten werden vom Markt. Und daher sind eigentlich unsere Prognosen insgesamt eher konstruktiv.
Und warum werden die von Trump, oder warum glaubt ihr das? Also ich meine, wenn ich in die Presse verfolge, ist das ja eher, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hat er wieder das gepostet und dann kam mal kurz ein Gericht noch dazwischen und dann kam ein anderes Gericht dazwischen. Und da sitzt du so als Laie auch ein bisschen davor und denkst dir so, ich bin raus.
Ja, also kann man total nachvollziehen. Am Ende, also es gibt so ein witziges Akronym zurzeit und das wurde auch schon mal Trump vorgestellt. Also wenn jemand Zeit und Lust hat, kann er gerne mal auf YouTube gehen und googeln Taco Trade. Okay. Und Taco steht für Englisch Trump Always Chickens Out.
Also kein Essen? Ich dachte, wir reden jetzt über Tapas, Nudeln.
Leider nicht. Also wenn hier sowieso nur über Nudeln. Aber Chickens Out heißt, er zieht am Ende immer wieder zurück. Okay. Was man ja auch bei den Ankündigungen im Liberation Day gesehen hat, dass am Ende jetzt eine Pause erstmal eingesetzt wurde. Man hat bei China gesehen, dass am Ende, als er gesehen hat, dass die Auswirkungen doch deutlich schlimmer sind als gedacht, auch wieder zurückdreht. Das heißt, in unseren Prognosen haben wir gesagt, naja, es kommen auf jeden Fall Zölle. Also wir erwarten zum Beispiel, dass sich die Zölle auf US-Einfuhren vervierfachen. Ja, aber das haben wir jetzt eingepreist und darauf unsere Prognosen gemacht. Wir glauben nicht, dass es schlimmer wird.
Okay, ihr sagt ja jetzt im Moment 1,2% Wachstum für die USA. Das ist jetzt aber auch keine krass beeindruckende Zahl, wenn ich klar sage, okay, der tut ja eigentlich, also die Regierung ist ja nicht eher alleine, die Regierung tut ja eigentlich viel fürs Land. Müsste da nicht das Wachstum zumindest in den USA stärker sein?
Ja, also zu einem muss man sagen, dass die Zölle vor allem die USA treffen. Also wenn man sich anschaut, wie unsere Prognosen angepasst wurden, muss man sagen, am stärksten haben wir sie in den USA runtergenommen. Man muss aber so ein bisschen gucken, von welcher Basis kommen wir. Also Europa oder Deutschland schätzen wir das Potenzialwachstum, also einfach sozusagen der Durchschnitt, der langfristige Durchschnitt aufgrund des Potenzials in der Wirtschaft, bei ca. 1%. In den USA sind es 2%. Okay. Das heißt, wenn wir 1,2% sagen, sind wir deutlich unter dem Potenzialwachstum.
Okay.
Und es kommt vor allem über Zölle. Aber die nächsten zwei Jahre wird schon ein bisschen hin und her. Also wir haben jetzt das erste Quartal eine sehr negative Wachstumszahl gesehen in den USA, weil eben doch viele Importe vorgezogen wurden. Wir sehen jetzt wahrscheinlich im zweiten Quartal eine sehr starke Wachstumszahl in den USA, weil jetzt eben der entgegengesetzte Effekt passiert. Und dann muss man sich wirklich anschauen, wie gehen die nächsten Quartale. Also wir erwarten, dass die nächsten Quartale erstmal schwierig werden, bis Anfang 26 in den USA, aber dass wir so bis Ende 26 eigentlich wieder bei den 2% Wachstum sind und bei der Inflationsrate, die auch um die 2, etwas höher als 2% ist.
Und okay, also du sagst, wir haben Bewegung drin, also man muss natürlich auch ein bisschen Auge drauf haben, hat aber grundsätzlich ist nicht alles im Argen. Lass uns das mal in unseren Pastagar-Stufen-Index legen. Also ist das Ist das roh? Sind wir noch irgendwie am Anfang, dass wir das begucken müssen? Oder ist es al dente? Oder ist das Thema eigentlich jetzt für dich so latent schon verkocht, weil du sagst, ja, wir wissen Bescheid?
Also es ist definitiv roh. Es gibt viele Risiken. Es wird auch, glaube ich, viel Volatilität geben im Markt. Aber am Ende ist, was wir glauben, ist es mehr oder weniger ein Effekt, der über 2 Jahre einmal eingepreist wird und einmal in den Zahlen zu sehen ist und danach sich wieder normalisiert. Das ist eine große Annahme, muss man ehrlicherweise gestehen, besonders weil sie auch über 2 Jahre geht.
Okay. Lass uns mal den Blick über den Atlantik werfen. Ja. Da ist auch eine Menge passiert. Jetzt war März war gerade bei Trump. Wir haben den Geschäftsklimaindex gehabt, der sich positiv entwickelt. Das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal war positiv. Ihr habt auch die Wachstumsprognosen für Deutschland nach oben angepasst. Für dieses Jahr bei 0,3%, also jetzt nicht wahnsinnig viel, ehrlicherweise aus meiner Brille, für 26 bei 1,6%. Wir haben ja trotzdem den Faktor Ungewissheiten, Zölle, was passiert da? Ich meine, Deutschland exportiert schon auch genug, ne? Warum seht ihr das so?
Ja, also wir wollen erstmal anfangen, unsere Annahme für Zölle für Europa, weil man muss ja sagen, Zölle werden ja von der EU verhandelt. Deswegen hat man auch gesehen, als jetzt März bei Trump war, wurde nicht über Zölle gesprochen. Das ist ganz klar EU-Aufgabe. Und wir glauben, dass Zölle für die EU bei ca. 12% landen werden. Weil, wenn wir über Zölle nachdenken, muss man sich 3 Kategorien vorstellen. Es gibt diese 10% Zölle, das ist wie eine Steuer. Das macht da, um ein bisschen mehr Geld in die Kassen zu spülen. Und die ist auch, glaube ich, nicht verhandelbar aus unserer Sicht. Und dann gibt es, wir nennen es industriepolitische Zölle. Das sind so Zölle wie auf Stahl oder Autos, wo man sagt, wir wollen eigentlich, dass mehr Fabriken in den USA gebaut werden, in gewissen Segmenten. Und dann gibt es so diese gegenseitigen Zölle, die auf diesen schönen schönen Schildern gehalten wurden von Herrn Trump. Das sind, glauben wir, eben die, die man verhandeln kann, zum größten Teil. Deswegen, wenn man sich überlegt, 10% sowieso drin. Wir glauben, dass Zölle wie auf Stahl oder Autos für die EU gelten werden. Deswegen im Durchschnitt 12%. Und die muss man einpreisen. Das ist ein negativer Effekt auf Wachstum. Wir glauben aber, dass der viel größere und positivere Effekte, es gab für die nächsten 2-3 Jahre, sind halt die Erhöhung der Staatsausgaben.
Okay.
Besonders für Infrastruktur, aber auch natürlich für Verteidigung.
Also das berühmte Fiskalpaket, diese Milliarde, die ja immer im Raum
genau,
steht.
Das heißt, netto ist das sehr positiv, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Und wenn man jetzt sieht, bei 1,6%, wenn wir überlegen, Potenzialwachstum 1%, also unsere Aussage ist, wir sind über Potenzialwachstum in Europa, unter Potenzialwachstum in den USA für die nächsten 2 Jahre.
Okay. Jetzt muss ja dieses ganze Geld, ne, 1 Milliarde, ja, muss irgendwo herkommen. Bekanntermaßen legen Länder dann Staatseinleihen auf, wenn sie Geld brauchen, weil sie sich ja Geld leihen müssen. Das drucken sie ja nicht einfach so. Ich habe die Zahl gelesen, Deutschland muss jedes Jahr 60 Milliarden neues Geld leihen, um im Grunde dieses Fiskalpaket ins Laufen zu bringen. Ist schon eine große Zahl, ne?
Also, wenn man erstmal die Zahlen absolut nimmt, klar ist sie. Im Kontext des Kapitalmarkts ist sie aber nicht groß. Also mal eine Zahl zu nehmen, die USA hat zurzeit, ich gucke nochmal, 2,2 Billionen pro Jahr, die sie emittieren. Deutschland wird um die 110 Milliarden emittieren. Also für Kapitalmärkte doch einfach sozusagen zu verdauen. Hinzu kommt, dass Deutschland sozusagen sich gerade in der letzten Zeit als so sicherer Hafen etabliert hat. Wenn man sich überlegt, gerade durch die ganzen Themen in den USA sucht man nach Alternativen. Und Deutschland hat da sozusagen sich etabliert. Das heißt, geht viel Geld auch in deutsche Staatsanleihen.
Also wir sehen da richtig Finanzfluss.
Wir glauben, dass Stabilität dafür, dass wir Stabilität sehen.
Okay. Also wie unser Bundeskanzler sagte, Germany is back on track.
Absolut.
Da ist doch schon mal was.
Mit einer Einschränkung.
Aha, da kommen wir.
Ich glaube, dass man muss ehrlicherweise sagen, natürlich brauchen wir jetzt auch Reformen. Wir brauchen Strukturreformen. Es wird nicht lang, Geld in die Hand zu nehmen. Dieser Impuls wird verpuffen.
Okay.
Ja, man muss immer überlegen, bei Staatsausgaben ist die Differenz der Staatsausgaben macht den Unterschied. Also wenn ich mehr Geld ausgebe als im Jahr zuvor, gibt es einen Impuls für die Wirtschaft. Auch bei hohen Schulden, wenn ich dann weniger ausgebe als das Jahr zuvor, ist es ein negativer Impuls.
Okay.
Das heißt, glauben wir, der wird eben abflachen nach den ersten 2-3 Jahren. Und danach müssen halt Reformen greifen.
Die ja aber wahrscheinlich auch kommen werden. Also davon
genau, davon gehen wir jetzt ausgehen, auf jeden Fall aus, ja.
Also ihr seid auch längerfristig als jetzt, wir reden ja mal eher über 12, 24 Monatsprognosen, ihr seid aber schon längerfristig positiv für Deutschland oder für Europa.
Absolut. Und wir wollen ja nochmal über Polen reden, aber ich glaube, das war für mich auch nochmal ein Moment, wo man wirklich die Ernsthaftigkeit sieht, in der die EU die wichtigen Themen angeht.
Genau, aber Stichwort Polen. Lass uns drüber reden. Ja. Du warst da, es ist EU-Ratspräsidentschaft, es gab diese Industry Days, Roundtable zum Thema Investieren in Europa. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Wer kommt da so zusammen? Was ist vielleicht was auch ein bisschen, was ist Sinn der Übung? Also warum machen die das?
Also man muss sagen, jetzt über die Messe an sich, da kommen natürlich ganz viele Funktionäre oder auch Unternehmen und Investoren für die Industrie zusammen. Mhm. Dieses Jahr in Polen wegen Ratspräsidentschaft. Ich hatte das Glück, sozusagen einem Roundtable beizuwohnen, das so etwas kleiner war, wo es vor allem darum ging, wie können wir mehr Investments in die EU bringen? Also was muss eigentlich geschehen, damit der europäische Markt attraktiver wird?
Also für zum Beispiel asiatische Investoren oder
auch
für amerikanische?
Für europäische Investoren.
Auch für europäische,
also man muss sich ja überlegen, wenn man heute einen Sparplan macht auf der Aktienseite und man kauft MSCI Welt, dann gehen ca. 70% des Investments, also wenn ich 1 Euro investiere, gehen 70 Cent in die USA.
Okay.
Natürlich ist die Frage, wie kriegt man eigentlich den Sparer mehr dazu, gerade hier in Europa zu investieren.
So wie beim Essen. Regional anlegen, regional essen.
Ja, man muss aber gestehen, dass wenn man die letzten 10 Jahre mal zurückschaut, dann hat halt der US-Aktienmarkt eine doppelt so hohe Rendite gehabt als der europäische Aktienmarkt. Das heißt, es ist nicht grundlos. Mhm. Und ich glaube, da ist halt die Frage, wie können wir den Markt attraktiver machen? Natürlich aber auch von der Rendite her und vom Risikoprofil attraktiver machen. Und da gibt es einige gute Nachrichten aus meiner Sicht. Zum einen haben wir viel über Geopolitik geredet, wie wir auch die letzten Male im Podcast. Und das ist erstmal eine Chance für Europa. Eine Chance in dem Sinne, weil wir glauben, dass doch mehr Überlegungen da sind, zu diversifizieren. Also nicht Amerika Ausverkauf, aber Diversifikation ist sicherlich ein Thema. Okay. Dann haben wir über Vereinfachung gesprochen, gerade bei Regularien. Also Entbürokratisierung wird das ja auch immer gerne genannt. Das war sehr schön zu sehen, auch wie konkret man Vorschläge hören möchte. Und dass da wirklich der Wille da ist für starke Veränderungen. Und das Letzte war, also gibt es jetzt diesen geschwungenen Begriff Savings and Investment Union. Früher hat man Kapitalmarktunion gesagt. Mhm. Aber wie kann man den Kapitalmarkt so zusammenbringen, dass für einen Investor es einfach ist, das als einen Block zu sehen und nicht als
viele Märkte.
Verschiedene Märkte und Länder. Und auf jeden Fall merkt man, da ist jetzt viel Druck dahinter. Man will jetzt Veränderung.
Aber was ja gut ist am Ende, weil
absolut.
Sonst wird das ja wahrscheinlich nichts werden mit Fokus auf Europa. Wenn du das in unseren Pasta-Garstufen, also Europa, Deutschland, ne, wenn wir das mal so einkreisen, viel Potenzial, so verstehe ich dich, Investitionen durch die Länder oder durch die Haushalte. Ist das roh, ist das al dente oder ist das schon verkocht?
Also sagen ist al dente, in dem Sinne, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Okay.
Ich glaube aber, die nächsten 2, 3 Jahre werden absolut wichtig werden für die Weiterentwicklung Europas. Das ist eine Riesenchance für uns als Kontinent. Mhm. Und ich glaube, wir werden sie ergreifen.
Okay. Ich möchte noch mal kurz den Bogen zurückschlagen, weil wir haben ja gesagt, ein Teil des Wirtschaftswachstums kommt einfach aus diesen Staatsinvestitionen.
Ja.
Wir brauchen dafür Anleihen, Bundesanleihen oder halt auch andere Staatsanleihen. Jetzt ist das Thema Anleihen, wenn du mit Leuten draußen reden immer alle über Aktien und wie kann ich da Geld verdienen. Anleihen ist ein bisschen unsexy oder fühlt sich für viele ein bisschen unsexy an. Wir reden natürlich auch gleich nochmal über die Big Seven und die Aktien, aber ich möchte trotzdem mal auf diesen Anleihenmarkt kommen.
Ja.
Der ist sehr groß, da sieht es im Moment auch spannend aus. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen einen Background geben?
Also ich weiß nie, ob ein Anleihenmarkt wirklich sexy werden kann, aber wir glauben, dass es ein Grundbaustein in jedem Portfolio sein sollte. Wir haben ja gerade auch Anfang des Jahres gesagt, Diversifikation ist extrem wichtig. Und wir werden gleich nochmal über Diversifikation innerhalb des Aktienmarkts reden. Und die Aktie bleibt unerlässlich als fundamentaler Teil eines jeden Investments, unserer Meinung nach. Aber Anleihen bieten jetzt eben wieder Rendite. Man darf ja nicht vergessen, bis die Fed und die EZB, also bis die Zentralbanken wieder Zinsen angehoben haben, gab es ja Nullzinspolitik. Das heißt, man hat überhaupt keinen Zinsen verdient. Und jetzt trotz der Zinssenkung sehen wir weiterhin aber vernünftige Renditen auf der Anleihenseite. Hinzu kommt, haben wir gerade gesehen, es werden auch mehr Anleihen gegeben werden. Wir mögen Unternehmensanleihen besonders, gerade die mit hoher Bonität, weil man einfach sagen muss, man kann sehr gute Renditen erwirtschaften, die im Vergleich zu Aktienrenditen jetzt deutlich näher beieinander sind. Ja, wir machen ja auch Prognosen über die nächsten 10 Jahre im Kapitalmarkt. Und ich habe da vorhin gesagt, also wenn man sich den US-Aktienmarkt angeschaut hat, die letzten 10 Jahre fast 13% Rendite und mehr oder weniger null auf der Anleihenseite. Jetzt sehen wir eher so bei 6-7% auf der Aktienseite mit, je nachdem, wo man sich bewegt, aber 3-5% im Anleihenmarkt. Das heißt, man ist deutlich näher dran und deswegen glauben wir, dass dieses Segment sehr attraktiv ist.
Das heißt also für Anleger, die jetzt vielleicht noch aktuell nicht in den Aktienmarkt reintrauen, die können tatsächlich das Geld vielleicht vom Kopfkissen wegnehmen und mal über das Thema Anleihen nachdenken mittlerweile wieder.
Ja, sicherlich. Nichtsdestotrotz will ich nochmal sagen, das Beste ist wirklich ein diversifiziertes Portfolio zu haben. Und das geht über Anlageklassen hinweg. Also nur Anleihen ist unserer Meinung nach nicht genug, gerade wenn man längerfristig denkt. Nur Aktien ist sicherlich, wenn man ganz langfristig denkt, auch gut. Mhm. Aber wir glauben, dass derzeit eben, wenn man die Mischung aus Rendite und Risiko sieht, das beste Verhältnis in einem sozusagen Multi-Asset-Portfolio zu finden ist.
Okay, gut. Lass uns trotzdem noch mal kurz über Aktien sprechen. Wir haben das letzte Mal schon kurz gestreift, das Thema Berichtssaison, also dass die Unternehmen ihre Zahlen berichten, ja. Ihr mit denen auch sprecht, ihr euch das alles anschaut. Jetzt ist die Berichtssaison für diese Zeit erstmal rum. War da noch irgendwas Spannendes? Also ist da noch irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das ist für unsere Finanzragazzi spannend?
Also ich glaube, zum einen muss man sagen, dass das erste Quartal gezeigt hat, dass das Gewinnwachstum in den USA weiterhin extrem hoch ist. Insbesondere bei den großen Tech-Werten, also den glorreichen 7. Die haben jetzt um die 30% Gewinnwachstum im ersten Quartal gehabt. Ja. Also wir warten ja, dass sich das immer normalisiert auf 15% in unseren Zahlen. Also die waren noch deutlich drüber. Hinzu muss man sagen, dass sie diese Rieseninvestments in Datenzentren für die KI etc. auch weiterhin bestätigt haben. Das war so eine große Angst, investieren die jetzt weniger aufgrund der Unsicherheiten? Mhm. Und wir haben letztes Jahr besprochen, es sind ja über 300 Milliarden, die da investiert werden sollen, also riesige Zahlen, geht weiter. Vielleicht noch eine Sache bei Gewinnwachstum. Europa sieht jetzt erstmal, wenn man sich die Zahl anschaut, deutlich niedriger aus. 1% Gewinnwachstum im ersten Quartal, wenn man das sagen über den Jahresvergleich anschaut, dann wird man denken, oh je, haben wir da ein Problem. Man muss aber so ein bisschen ein paar Sachen berücksichtigen. Unter anderem ein schwacher Dollar führt erstmal zu 3-4% weniger Gewinnwachstum in Europa. Das ist das eine. Und zum anderen muss man natürlich mal sich anschauen, sowas wie Energiewerte oder den Autosektor, bei dem man natürlich weiß, also der Ölpreis war sehr niedrig, die haben weniger verdient und der Autosektor ist ja so ein Fall für sich in Europa. Wenn man das mal rausrechnet, sieht man aber weiterhin sehr solides Gewinnwachstum. Also wir bleiben da sehr positiv.
Okay. Habt ihr da eine besondere Branche im Auge, wo ihr sagt, die halten wir für potenzialstark oder die ist gerade auch vielleicht spannend, ja. Da passiert viel?
Also ich würde sagen, es sind zwei Segmente, die wir ganz gut finden. Zum einen mögen wir sozusagen Small Caps, also kleine mittelgroße Unternehmen in Europa, weil wir glauben, die sind einfach sehr, sehr günstig. Und wir sehen jetzt, dass die ersten Zeichen, du hast ja gerade angesprochen, GfK, IFO, also man sieht die ersten Daten, die positiver werden. Wenn man sich auch die Exportdaten anguckt, sieht man schön, das ist eine sehr breite Erholung auf der Exportseite. Also es ist nicht US-getrieben oder nicht nur US-getrieben, sollte ich sagen. Das heißt, die sind besonders günstig. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt eine Erholung im Industriezyklus, sind das sehr definitiv ein Segment, das wir mögen. Der zweite ist der globale Gesundheitssektor. Der hat zwar einen sehr schwierigen Start gehabt.
Ja, ich wollte sagen, der hat jetzt nicht so unfassbar gut sich gezeigt, oder?
Aber wenn man mal sieht, wenn man über KI denkt, wenn man mal an Innovationen auf der Biotech-Seite denkt, wenn man mal sieht, wie viel Innovation in diesem Sektor steckt, glauben wir weiterhin, dass das ein sehr attraktiver Sektor ist, bei dem wir durchaus mehr Gewinnwachstum sehen werden und auch viel Innovation.
Okay.
Und dass es eher ein defensiver Sektor ist,
ja.
das hilft.
Okay, also auch da ein bisschen für die Risikoausgewogenheit auch, ja. ne? Okay, spannend. Passt da Agar-Stufenindex zum Thema Aktienmarkt? Du kannst dir definieren, ob du sagst global oder für eine besondere Region.
Also ich würde sagen, insgesamt sind wir wahrscheinlich al dente. Wir erwarten natürlich in den nächsten 12 Monaten noch positive Renditen. Und besonders in Europa, glauben wir, sehen wir weiterhin größere Chancen. Das heißt, wir haben Übergewicht in unserem Portfolio für europäische Aktien. Damit würden wir sagen, al dente, wir sind auf einem guten Weg.
Okay, prima. Dann freue ich mich, weil ich mache demnächst Urlaub in Europa. Dann scheint da ja alles in Ordnung zu sein.
Absolut.
Sehr schön.
Gib bitte viel Geld aus, wir brauchen Konsum.
Das ist meine kleinste Übung. Dann war es das schon wieder. Ich danke dir ganz herzlich, Enzo.
Danke dir.
Liebe Finanzragazzi, wir sagen Arrivederci. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dank dir.
Das war's für heute mit Finance al dente, dem Finanzpodcast der DWS. Und denkt dran, unsere Inhalte sind keine Anlageberatung und Investitionen unterliegen Risiken. Weitere spannende Finanzthemen findet ihr bei uns auf dws.com.